Ja, Jesus Christus öffnet unsere Herzen und Sinne, hilft uns abzulegen, was uns so umtreibt von der letzten Woche, so wir uns ausrichten können auf dein Wort. Und schenk du, dass jeder mit einem guten Gedanken in die kommende Woche geht. Amen. Mach, was Gott will. Als ich irgendwann im Februar oder im März die Anfrage bekommen habe, wobei Anfrage ist noch freundlich ausgedrückt, da kommt dann eine Mail: Markus, wir hätten gern, dass du die Predigt hältst am Donnerstag, das ist dein Thema. Und da gibt es einen Leitfaden dazu, was da möglichst alles drin vorkommen soll. Und dann war mein erster Gedanke, habe ich mich gedanklich ins Zelt gesetzt, als 16-jähriger Jugendlicher, und habe so überlegt, das ist genau der Traum meiner schlaflosen Nächte, dass ein alter Mann, der rechnerisch mein Opa sein könnte, mir erzählt, was ich tun soll. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, war dann der zweite Gedanke, wenn dir gerade sowas mal jemand tut mit einer etwas größeren Altersdistanz und keiner, der gerade mal 5 Jahre länger ist als das Publikum im Zelt. Mach, was Gott will. Das klingt so nach Regeln, es klingt nach Geboten, das klingt nach du sollst nicht, nach du darfst und du darfst nicht. Das klingt eigentlich nach allem, was mir als Jugendlichem widerstrebt hat. Das einhalten, was die Erwachsenen vorgeben. Wenn ich brav bin, erfülle ich die Erwartungen, liebes Mädchen oder lieber Junge. So ähnlich kann das dann klingen, wenn ich rebellisch bin, treibt das meine Eltern an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Oder es gibt eben Ärger, vielleicht Strafe. In früherer Zeit bei mir war das eher Hausarrest ohne Fernsehen. Und das war schlimm, weil es gab ja nur ein paar Stunden Fernsehen am Tag. Sonst gab es Testbild. Oder es gab eben auch mal eine Trachtprügel. In eurer Generation eher Handy- oder Gaming-Zeit reduzieren, Ausgang verkürzen oder irgendwelche Privilegien streichen. Oder vielleicht auch mehr Verantwortung im Haushalt oder Wiedergutmachung, wenn man was an Schaden angerichtet hat. Aber ganz egal wie ich es drehe und wende, es bleibt immer, die Eltern geben vor, die Jugend muss sich einordnen. Dasselbe ist für mich als Erwachsener im Grunde genau dasselbe. Ja? Der Staat gibt vor, ich muss mich an die Gesetze halten, sei es im Verkehr, bei Steuern oder vielem mehr. Und ganz ehrlich, ist es im Glauben so viel anders? Ich möchte mit euch mal drauf schauen, auf dieses Thema. Gestern Abend haben wir gehört, dass David richtig Mist gebaut hat. Ihr erinnert euch, er hat sich an eine verheiratete Frau rangemacht, hat mit ihr geschlafen, das war richtig Käse. Er tut Buße, Buße heißt, er sieht ein, dass es Mist war, was er gemacht hat, und er kehrt um. Er kehrt um zu Gott und ihm wird vergeben. Und das gilt auch für dich, dass du immer wieder umkehren kannst, dass du immer wieder einsehen kannst, was falsch gelaufen ist in deinem Leben, und du immer wieder umkehren kannst zu Gott. Gestern Abend waren viele deswegen draußen am Kreuz, um mit Gott neu zu starten oder ganz mit Gott anzufangen. Ja, aber was ist denn eigentlich danach? Was mache ich jetzt anders, damit ich nicht wieder dieselben Fehler mache oder in ganz andere Fallen hineintappe? Und dazu ein spannender Text zu David, den möchte ich mit euch in Auszügen mal anschauen. David möchte die Bundeslade, dazu habe ich ein Bild. Bundeslade, das war so ein goldener Kasten, in dem lagen vor allem die Steintafeln mit den 10 Geboten. Und diese Bundeslade, die zeigt an die Gegenwart Gottes. Sie ist heilig, weil Gott heilig ist, und sie darf von niemandem berührt werden, außer von einem Priester. Oder denn zum Tragen auch von den Leviten. Und dann ereignen sich 3 Dinge. Man wollte die also nach Jerusalem transportieren. Man holte die, Vers 3 bis 4, den Text jetzt bitte. Man holte die Bundeslade aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, hat extra einen neuen Wagen gemacht, der von Rindern gezogen wurde. Dem Abinadabs Söhne Usia und Achaio, die haben ihn gelenkt. Achaio ging voran. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher und sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten. Bei einem Dreschplatz, da brechen die Tiere plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte er Usa seine Hand aus, um die Bundeslade festzuhalten. Da wurde der Herr zornig über ihm, weil er es gewagt hatte, die Lade zu berühren, und Usa fiel auf der Stelle tot zu Boden. Der David ist so schockiert von dieser Situation und bekommt solche Angst, dass er sagt, das lassen wir erstmal mit der Bundeslade. Nächster Text. Er beschloss, die Bundeslade nicht nach Jerusalem zu bringen, sondern im Haus von Obed-Edom, einem Leviten, abzustellen. Dort blieb sie 3 Monate lang. In dieser Zeit ging es Obed-Edom und seiner ganzen Familie sehr gut und der Herr segnete sie. Und eines Tages berichtete jemand David, seit die Bundeslade dort ist, bei dem Obed-Edom, hat der Herr ihn und seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude in dieses Haus, um die Lade nach Jerusalem zu holen. Er hat also gemerkt, Menschenskinder, so gefährlich ist doch nicht, der Segen ist größer als die Gefahr, holen wir sie doch lieber nach Jerusalem. Und als die Priester mit der Lade loslaufen, bringen sie zunächst ein Opfer. Und dann kommt der dritte Text, haben wir schon. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschutz bekleidet, wie ihn die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Und dann wird die Lade aufgestellt, haben einen Platz geschaffen, haben da die Stiftshütte erstmal drüber gebaut, den Tempel gab es ja noch nicht. Und David geht heim und dann gibt es Ärger. Nächster Text. Er war noch nicht im Palast, als seine Frau Michael ihm schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll hat sich der Herr König heute draußen aufgeführt. Sag mal, David, hast du noch alle Latten am Zaun? Du führst dich hier auf wie ein Affe, schlimmer als die vor den Sklavinnen und vor den ganzen Hofbeamten. So wie dich benimmt sich sonst nur der Pöbel. David erwidert, ich habe zur Ehre Gottes getanzt. Warum soll ich tun, was Gott will? Ganz einfach mal gefragt, wo willst du eigentlich hin? Ja, habe ich ein Bild, gerade mit der Eva diskutiert, ob sie weiß, was es ist. Also das ist übrigens das Bild draußen am Kreuz vom Abend vorher. Aber jetzt das nächste Bild. Ja. Kennt jemand dieses Spiel? Wie habt ihr dazu gesagt? Okay, bei uns hieß es Himmel und Hölle. Eva hat gemeint, es sah bei euch anders aus. Ich kenne es so. Aber meine Kindheit ist ja auch schon ein paar Wochen her. Vielleicht täuscht mich auch meine Erinnerung. Also, Himmel und Hölle, wo will ich hin? Wo willst du hin? Ewig bei Gott sein oder ewig von Gott getrennt sein? Da möchte ich mit euch mal schauen, was sagt du eigentlich jetzt die zu diesem ganzen Thema, warum soll ich tun, was Gott will? Diese Geschichte. Szene 1. Der junge Mann, der Usa, berührt diese Bundeslade Die Folge ist der Tod. Warum stirbt er? Diese Lade ist heilig, weil Gott heilig ist. Und durch diese Bundeslade war für das Volk die Gegenwart Gottes sichtbar. Und daher darf sie von keinem, von niemandem berührt werden, dem es außer den wenigen, denen es erlaubt ist, und das sind eigentlich die Priester oder wie gesagt die Stangen dann, die Leviten, um sie zu tragen, aber dann auch nur die Stangen. Und die waren so lang, dass man gar nicht in die Lade daneben, gar nicht in die Nähe der Lade kam. Aber der Usa war kein Priester und auch kein Levit, also stirbt er. Also war das Kind eines Leviten, aber gut. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ewige Verlorensein, ewig von Gott getrennt sein, das beschreibt die Bibel als Hölle. Im Grunde ist die Szene ganz vergleichbar mit der ersten Sünde überhaupt. Adam und Eva sollen von dem bestimmten Baum nicht essen. Was tun sie? Sie lassen sich einreden, ist doch nicht so schlimm, wird schon nichts passieren. Und sie essen. Und sie werden aus der Nähe Gottes verbannt. Und damit sind sie vor Gott tot. Und es kommt auch noch der körperliche Tod dann Jahre später dazu. Der Mensch, der als Gegenüber Gottes geschaffen wurde, wird zum Feind Gottes. Und wie oft redest du dir ein, ist doch nicht so schlimm. Ja, das bisschen Betrügen in der Mathearbeit. Der Kuss mit der Freundin deines besten Freundes ist doch nicht so tragisch. Doch ist es. Sünde heißt Auflehnung gegen Gott und das Ergebnis ist der Tod. Das Ergebnis ist Trennung, der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Das zu Szene 1. Szene 2. Die Lade wird im Haus eines Leviten aufgestellt. Die Leviten, die haben, wie gesagt, Gott gedient. Damals an der Stiftshütte, später dann im Tempel. Und da haben wir gedacht, da ist die erstmal safe. Da ist die erstmal sicher. Aber nur weil diese Lade, dieser goldene Kasten, in dem Haus dieses Mannes steht, wird er gesegnet. Also es geht ihm besonders gut. Wie genau, sagt die Bibel gar nicht, was da im Detail dann ist. Aber dieser Mann, der gibt Gott Platz in seinem Haus, in seinem Leben und wird gesegnet. Es geht ihm gut. Und dann kommt Szene 3. Jetzt hat David seinen Schock überwunden, als er das hört. Er legt es ab, er holt die Lade nach Jerusalem und er ist so begeistert, dass Gott jetzt nach Jerusalem kommt, dass er sich die Kleider vom Leib reißt und nur mit dem Lendenschutz, wie ihn die Priester beim Schlachten der Opfer hatten, wie ein Wilder tanzt. Ja, normalerweise hatten die ja so weiße Gewänder an. Wenn du den ganzen Tag schlachtest, kannst du das nachher in die Tonne kloppen. Deswegen hatten sie nur solche Schürzen an zum Schlachten. Und der David, der tanzt zur Ehre Gottes, für ihn ist das völlig klar. Seine Frau findet es gar nicht lustig. Wie kannst du dich vor dem Menschen so zum Affen machen? Fragt sie. Das ist doch total peinlich. Das verstößt doch gegen alle frommen Sitten und Anstand. Also wieder Regeln hier, Regeln da, Gott will, die Frau will und andere Menschen wollen. Ja, wie zum Beispiel in der Gemeinde, im Jugendkreis und so weiter, wo es praktisch überall irgendwelche Regeln gibt. Ausgesprochene und die gefährlichen, die unausgesprochenen. Weil man das eben so macht. Und hier liegt eine Falle, eine ganz wesentliche. Weil wir haben es mit verschiedenen Regeln zu tun. Die Frau Davids, worüber regt die sich eigentlich auf? Welche Regel hat denn David gebrochen? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Fußball-WM ist noch nicht allzu lange her. Deutscher Spieler namens Felix Metscher, ich habe immer Schwierigkeiten auszusprechen, ist mehrfach aufgefallen. weil er öffentlich gebetet hat. Auch mit Spielern der gegnerischen Mannschaft, Curaçao, Ecuador und so weiter. Eine seiner Aussagen dazu, wir sind im Spiel Gegner, nach dem Spiel sind wir Christen und Brüder, wobei ich immer denke, je öfter ich es höre und lese, warum sind sie im Spiel nicht auch Brüder? Aber gut, und Christen. Wir haben ein kleines, einfaches Gebet gemacht, weil wir alle sehr dankbar sind, auch Sie. Wir glauben alle, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird. Deswegen sind wir zusammengekommen und haben zusammen gebetet. Jesus wird durch das Spiel verherrlicht, seine Aussage. Und es wurde dann in der Presse ziemlich negativ, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, diskutiert. Und dann habe ich schon die Frage gestellt, ja, wie ist das jetzt eigentlich unter uns Christen? Ja, wenn ich jetzt hier einen Raum fragen würde, einige, die Fußball geguckt haben, haben das ja mit Sicherheit mitbekommen, können wir da alle mitgehen? Oder gibt es da auch von christlicher Seite Anfragen? Gehört sich das so? Ist es nicht zu öffentlich? Ich höre zum Beispiel die Argumente, sage, Jesus sagt ja, wenn du beten willst, dann geh in dein Kämmerlein, mach die Tür hinter zu und dann rede mit deinem Vater. Das ist genau das Gegenteil von dem, was hier passiert. Also sowas, wie wir hier gesehen haben im Fernsehen, ist nicht allen Christen angenehm. Manchen ist es sogar peinlich oder manche sagen, das ist unangemessen. Dem Herrn Metscher war das völlig egal. Ihm war völlig egal, völlig wurscht, was die Leute denken und sagen, Gott zur Ehre. Das war sein Motto. Und dasselbe hier bei David. Gott zur Ehre. Völlig egal, was die anderen sagen, selbst was die Frau sagt. Ja. Und jetzt sag das mal in frommen Kreisen, wie hier zum Beispiel bei uns, dass du wie entfesselt zur Ehre Gottes getanzt hast. Ja, also unser Tanzverhalten hier in der Gemeinde ist ja eher zurückhaltend. Ja, es war bei der Zeltstadt dann schon etwas anders, also bei gewissen Liedern, da sind dann schon so 100 Jugendliche nach vorne gekommen vor die Bühne und dann ging es ab. Aber bei Tanz zur Ehre Gottes wie wild, denke ich dann mehr so an ein christliches Rave-Festival, keine Ahnung, ob es sowas gibt, wo es dann wirklich wild zugeht. Wenn das dann die Idee mitkriegt, dann ist aber Feuer unterm Dach. Davids Frau ist das Ganze total peinlich. Du machst dich völlig unmöglich vor den Menschen, wie du dich aufführst. Das Problem hier bei der ganzen Geschichte, es geht um rein menschliche Empfindung. In der Bibel ist zu tanzen zur Ehre Gottes was völlig Normales. Ja, dann muss man sich mal, wenn man die Texte sich anschaut von der Miriam, alles also über die Propheten und so weiter, das ist nichts Außergewöhnliches. Zur Ehre Gottes wohlgemacht. Gell? Und David ist völlig egal, wie die Wirkung auf andere ist. Er hat kein Problem damit, sich vor Gott angreifbar zu machen. Ja, ich sag's nochmal, sich für Gott zum Affen zu machen. Paulus greift es im Neuen Testament später nochmal für sich selber auf und seine Apostelkollegen, wir sind Narren geworden für Christus. Für den Glauben einstehen, egal was andere sagen. Und da wird's spannend. Wie wichtig ist es eigentlich für mich, was andere von mir denken? In Bezug auf meinen Glauben. Was uns hier an Regeln begegnet, ist jetzt vor allem menschlich. Und es ist wichtig zu unterscheiden, was kommt von Jesus und was kommt von irgendeiner menschlichen oder frommen Tradition. Jesus selbst hat ziemlich klare Vorstellungen. Ja, im Anspiel vorhin kam der Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, Jesus kommt, sagt nicht und sagt, kommt her, glaubt und dann tut, was ihr wollt. Wird schon irgendwie werden. Sondern Jesus sagt, macht ziemlich deutlich, was ihm wichtig ist. Und damit sind wir bei den Regeln der Bibel. Und diese Regeln sind da, damit wir auf dem Weg bleiben, auf dem Weg zum Ziel, dem Weg zum Gott, um in diesem Hüpfbild zu bleiben, auf dem Weg zum Himmel. Und hier gibt es jetzt zwei Herangehensweisen, sich an diese Regeln zu halten. Version 1, weil es in der Bibel steht. Gehorchen. Es gibt viele Menschen, die möglichst genau nach dem leben wollen. Sie nehmen die Texte sehr genau, wie sie da stehen, halten sich an den Wortlaut. Ein Grund dafür, den ich immer wieder gehört habe im Laufe der Zeit, war, ja, ich möchte nicht aus der Gnade fallen, ich möchte nichts falsch machen. Also nichts tun, was mir den Himmel rauben könnte. Und das ist mir dann ganz dicht wieder in der Zeit Jesu, bei der Gruppe zum Beispiel der Pharisäer, möglichst alle Regeln genau erfüllen. Warum? Um Gott zu gefallen, um nicht die Gnade zu verlieren, um ihn nicht zu erzürnen. Und je nachdem, mit welcher Die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich wollte kein Glas. Je nachdem, mit welcher Brille man die Bibel liest, kann man zu solchen Schlüssen kommen. Doch ich frage, was ist da dann für ein Gottesbild dahinter? Ich sage nicht, dass man damit völlig falsch liegt, man kann damit auch in den Himmel kommen. Aber ich habe die Überzeugung, Jesus will was anderes. Jesus ist es wichtig, dass du verstehst, warum gewisse Regeln gut und notwendig sind. Und das bringt mich zu Version 2, weil ich den Sinn verstanden habe. Ja, es gibt ihr kennt es drüben wo Tabea wohnt, Längers. Die schöne Blitzer am Ortseingang. Da fährt, wenn du noch Längers fährst, passiert es mir regelmäßig, dass einer vor dir runterbremst auf 35 und du aufpassen musst, dass du nicht auf der Stoßstange hängst. Und dann ist der Blitzer vorbei und dann wird auf 65 beschleunigt und durch den Ort gefahren. Bitte? Ja, dann muss man halt wieder abbremsen, das ist klar. Der Punkt ist es, dann habe ich nicht verstanden, warum ich im Ort 50 fahren soll. Nämlich als Schutz für die Menschen, die da wohnen. A, Lärm und B, bei Tempo 50 hat das Kind, das dem Ball hinterherläuft, auf die Straße noch einigermaßen Chance. Ja, bei Tempo 30 noch besser. Bei Tempos 65 wird es schon richtig eng. Ich muss verstehen, warum es gewisse Dinge sind, warum gewisse Dinge notwendig sind. Ja, und Gott, Jesus gibt Gebote nicht, um uns das Leben schwer zu machen oder um uns einzuschränken, damit es möglichst kompliziert wird. Was er uns gibt, das gibt er uns, weil er uns liebt. Wir sollen begreifen, dass es besser ist, gewisse Dinge zu lassen, weil die Folgen, Dinge zu tun, hinterher viel schlimmer sind, als darauf zu verzichten. Für uns und für unsere Mitmenschen. Weil wir uns selbst schaden und anderen auch. Jesus verwendet zu seiner Zeit eine Menge Zeit und Energie darauf, 12 Leuten einzuschaufen, worauf es ankommt. 12 Leuten klar zu machen, dass Gott sie so sehr liebt und dass es aus dieser Liebe heraus gut ist und aus dieser Liebe heraus wichtig ist zu verstehen, warum Gott gewisse Dinge gesagt hat oder sagt. Und das macht für mich aus meiner Sicht einen großen Unterschied. Gehorsam, ich mache, was erwartet will, bringe mein Opfer, gebe den Zehnten, halte die Gebote und so weiter. Und damit ist aber auch gut. Ich habe alles eingehalten, ich habe Mission Himmel ist erfüllt. Ich habe mich an die Regeln gehalten. Und schon im Alten Testament, die Propheten und auch Jesus zeichnen ein ganz anderes Bild. Wir wollen, dass du verstehst. Ich, Jesus, möchte, dass du verstehst, Liebe und Barmherzigkeit sind mir viel wichtiger, als das Opfer. Ich führe ein Leben, das Gott gefällt, weil ich ihn liebe. Warum, als Beispiel, warum gehe ich nicht ins Bordell oder schlafe mit anderen Frauen? Weil es in der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen. Im Ernstfall stört mich das doch gar nicht. Oder weil ich meine Frau liebe und verstanden habe, ich zu anderen Frauen gehe, verletze ich sie, zerstöre meine Ehe und verletze ja auch meine Kinder und Enkel. Da hängt ja ein ganzer Wust voll Zeugs dran. Was Gott da anmahnt, ist nicht, weil du es nicht tun sollst. Natürlich sollst du es nicht tun, aber sondern weil es ein Schutz ist für dich und die anderen. Es ist ein Schutzraum, den Gott schafft. Es gibt übrigens bei den Geboten eine ganz interessante Übersetzungsmöglichkeit. Da heißt es, du wirst nicht Ehe brechen. Warum? Weil du mich als deinen Gott annimmst, der sich im ersten Gebot vorstellt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ja. Jesus greift es im Neuen Testament auf. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Das ist genau dasselbe. Nicht, weil er muss, nicht, weil du musst, sondern Jesus ist wichtig, dass du verstehst. Und das war Gott immer wichtig. Damit komme ich nochmal ganz zum Anfang zurück. Warum soll Adam und Eva damals nicht von dem Baum essen? Weil Gott sie liebte und nicht wollte, dass sie Schaden nehmen. Weil sie mit dieser Macht der Erkenntnis gar nicht umgehen können. Es macht einen Unterschied, ob ich verstanden habe, dass mir etwas gesagt ist, damit es mir gut geht und ich es tue, oder ob ich es aus purem, blindem Gehorsam tue und eigentlich keine Ahnung habe, warum. Mach, was Gott will. Ja, was will Gott eigentlich? Das wäre jetzt mein letzter Punkt. Im Grunde ist die Botschaft Jesu ziemlich einfach. Was Jesus gebietet als Zentrales, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Das ist die Grundlage von allem. Und das wussten auch schon die Rabbiner, wenn man einen Rabbiner zu der Zeit gefragt hat, ja, was ist denn die Essenz des Gesetzes? Hätten die gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Steht schon in der Tora, steht in den 5 Büchern Mose. Und das stimmt, weil zuerst steht die Beziehung zu Gott. Wie gesagt, das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Gott handelt für uns, das ist die Basis der Beziehung. Damals die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und dann die Gebote. Dann die Ordnung, die das Leben möglich macht, das Zusammenleben. Im Neuen Testament befreit uns Jesus von der Sklaverei der Sünde. Und er befreit uns von unserem Getrenntsein von Gott und dann das Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es geht immer, steht immer die Liebe und das Handeln Gottes im Vordergrund. Er legt immer vor, seine Liebe steht ganz vorne. Und als Reaktion bittet Jesus, liebt euch, wie ich euch. Weil wenn wir Liebe leben, geht es uns gut. Dass wir Jesus nacheifern, ist unsere Antwort auf seine Liebe. Und er drückt es so aus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Vertraut mir, vertrau dich mir an, ich will dein Bestes. Jesus kommt nicht mit einem langen Regelkatalog, er gibt nur eins aus und alles andere folgt daraus. Und da wird deutlich, warum es wichtig ist, dass wir nicht schlecht über andere reden. Da wird deutlich, warum es wichtig ist, sich nicht auf einen anderen Partner einzulassen außerhalb der Partnerschaft. Und es wird zur Logik in mir. Wir können das lernen in Schritten, selbst wenn es kleine sind. Mach, was Gott will, bedeutet nichts anderes als vertraue Jesus und verstehe seine Liebe. Und lerne zu verstehen, dass er dein Bestes im Sinn hat. Und das Beste bringt uns dahin, wo wir hinwollen, in die Ewigkeit, in den Himmel. Wir sind schon beim letzten Bild. Ich habe heute keinen Klicker. Mach, was Gott will. Glaube, vertraue allein auf Jesus, verstehe seine Liebe. Dann machst du, was Gott will. So einfach. Dann kam eben noch der Aufruf, wenn du Fragen hast, dann komm nachher zur Segnung oder in die Seelsorge. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, es ist nicht immer so deutlich für uns. Unsere Herzen sind so gefordert. Wir sind so gefordert in unserer Umwelt. Hilft uns immer wieder zu verstehen und hilft uns, wenn wir es noch gar nicht verstanden haben, anfangen zu verstehen, was deine Liebe für uns bedeutet. Und dass nicht, dass das, was du uns mitteilst in der Bibel, nicht uns zum Schaden ist oder um uns einzuschränken, sondern dass es da ist, um uns zu schützen. Und danke, Jesus, dass dein Blick hier viel weiter geht, als wir selber jemals blicken können. Lehre uns Schritt für Schritt zu verstehen und dich zu lieben, Jesus. Amen.